Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ITL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Und du hast uns ja gleich schon mal ein paar Themen mitgebracht, Steffen.
Genau. Es geht um die Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro. Das betrifft 6,6 Millionen Jobs. Das ist ja durch die Presse gegangen. Ich habe mir noch mal die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes dazu angeschaut und noch ein paar interessante Zahlen dazu gefunden. Also diese 6,6 Millionen Jobs sind ungefähr 17% oder ein Sechstel aller Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Die Steigerung der Verdienstsumme fast 6%, das sind 400 Millionen Euro, und die Verteilung ist nicht ganz gleich. Also rund 20% der Frauen, also jede fünfte Frau, wird von dieser Erhöhung profitieren, und auch 20% der Beschäftigten in den neuen Bundesländern. Das sind beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Dann habe ich etwas gefunden vom Bundesrat. Der Bundesrat hat sich das Betriebsverfassungsgesetz angeschaut und möchte das reformieren. Dabei geht es nicht nur um Digitalisierung, wie man sich vielleicht denken kann. Steht natürlich auch drin, dass Betriebsratsversammlungen zukünftig eben auch digital und als Hybridveranstaltung stattfinden können sollen, so wie das zu Corona-Zeiten schon mal war. Allerdings hat der Bundesrat auch festgestellt, dass der Arbeitnehmerbegriff nicht mehr zeitgemäß ist. In Zeiten von Homeoffice und Workspace sollte der Begriff des Arbeitnehmers überarbeitet werden. Und als dritten Punkt hat der Bundesrat festgestellt, dass es durchaus Bestrebungen gibt von vielen Betrieben, Unternehmen, die Gründung von Betriebsräten zu erschweren. Das ist das sogenannte Union Busting. Und der Bundesrat plädiert dafür, dass auch da Regelungen mit aufgenommen werden in das Betriebsverfassungsgesetz. Dieser Entwurf ist jetzt der Bundesregierung zugeleitet worden. Gucken wir mal, was da passiert. Jetzt zurück zu dir.
Ja, und zu einer meiner Lieblingsbehörden, wenn es um Steuerstrafverfahren geht, dem Landesamt für die Bekämpfung der Finanzkriminalität in NRW. Die hauen ja fast jede Woche neue Meldungen raus, worum die sich gerade wieder kümmern. Diese Woche geht es um das sogenannte Influencer-Datenpaket. Die scheinen also Informationen über Influencer bekommen zu haben und werten das gerade aus. Es geht darum, dass Influencer wahrscheinlich zum großen Teil sich gar nicht steuerlich angemeldet haben. Und wenn sie sich steuerlich angemeldet haben, dann in Anführungsstrichen vergessen haben, einen Großteil ihrer Einkünfte anzugeben. Es scheint um ein steuerstrafrechtlich relevantes Volumen von 300 Millionen Euro zu gehen. Also die scheinen dem Staat bisher entgangen zu sein. Und das bezieht sich jetzt nur auf NRW. Hamburg hat in der Zwischenzeit auch schon gesagt, ja, wir sind an den Influencern auch dran. Also, wenn Sie ein Influencer sind oder Influencer beraten sollten, wenn man da den Eindruck hat, man hat bisher nichts erklärt oder zu wenig erklärt, dann wäre vielleicht jetzt noch schnell die Möglichkeit, sich beim Finanzamt zu melden mit einer Selbstanzeige, um nicht weitere steuerstrafrechtlichen Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja, als nächstes, das FG Düsseldorf hat den Streitwertkatalog für die FG-Verfahren aktualisiert. Das FG Düsseldorf ist hierfür nicht offiziell zuständig, aber eben inoffiziell sind die so da praktisch der Meinungsführer. Da wird eben alles vom Mindeststreitwert bis zu besonderen Streitwertermittlungen und dergleichen aufgeführt. Findet sich also alles beim FG Düsseldorf, wenn man daran Interesse hat. Dann hat das BMF am 14.07. ein neues Schreiben zur Anpassung der GOBD herausgebracht. Das war nötig, weil seit dem 01.01.2025 die E-Rechnung in der Welt ist. Und diese E-Rechnung ist in den bisherigen GOBD nicht berücksichtigt worden. Von daher müssen dann eben entsprechende Anpassungen für die E-Rechnung in den GOBD vorgenommen werden. Ja. Dann als nächstes nochmal ein Praxistipp von mir, auch wenn das Ganze vielleicht schon ein paar Jahre her ist und eigentlich ein alter Hut, aber wird in der Praxis häufiger bei den Steuerberatern und Lohnrechnern vergessen. Denn Fremdgeschäftsführer und Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer unterliegen auch der Umlage U2. Und die wird da halt häufig nicht berücksichtigt. Die muss aber eben entsprechend angewendet werden. Also bitte in der Praxis gerne berücksichtigen. Eine nächste Sache, jetzt aber aus dem Bereich des Unterrichts. Da ist es immer wieder aus umsatzsteuerlicher Sicht interessant. Ist denn Unterricht umsatzsteuerfrei oder doch umsatzsteuerpflichtig? Wir haben hier auch schon in einigen Folgen darüber berichtet, dass die Rechtsprechung sehr häufig dahin tendiert, dass Unterricht, also ganz pauschal gesagt, nicht mehr umsatzsteuerfrei ist, sondern umsatzsteuerpflichtig ist. Wir reden hier über Schwimmunterricht, über Fahrunterricht, über Flugunterricht etc. etc. Die sind in der Zwischenzeit alle als eben umsatzsteuerpflichtig angesehen worden. Jetzt gab es eine kleine Anfrage an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat halt auch gesagt, dass all diese Anwendungsfragen im Rahmen des Paragraphen 4 Nummer 21 USTG, da geht es um Schul- und Bildungszwecke, in einem neuen BMF-Schreiben geklärt werden müssen, weil es eben jetzt so viele neue Rechtsprechungen gab. Aber es ist auch schon gesagt worden, Schwimmunterricht, und der scheint hier für viele so im Zentrum zu stehen, der kann nicht mehr als Schulunterricht und dann eben als umsatzsteuerfrei angesehen werden. Das ist also soweit die Aussage der Bundesregierung. Da müssen wir dann mal das neue BMF-Schreiben abwarten. Es gibt aber ein neues BMF-Schreiben vom 15.07. zum ermäßigten Steuersatz auf die Lieferung von Holzhackschnitzeln als Brennholz. Ich kriege den ermäßigten Steuersatz nur, wenn es Brennholz ist, diese Holzhackschnitzel. Wir haben uns das Schreiben angeschaut und sind der Meinung, dass das in der Praxis wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, das ordentlich umzusetzen, vor allem, dass die Finanzverwaltung hiermit dann auch mit uns zufrieden ist. Woran liegt? Es werden viele Vorgaben gegeben, damit ich überhaupt erstmal in diesen ermäßigten Steuersatz reinkomme. Zum Beispiel darf der Feuchtegrad darf nicht mehr als 25% betragen von dem Holz. Wie will ich das genau nachweisen? Wird nicht gesagt. Wie kann ich das nachweisen, dass, wenn in ein paar Jahren mal der Betriebsprüfer kommt und einen Nachweis darüber fordert, wie am heutigen Tag denn tatsächlich der Feuchtegrad war? Das kann ich ja gar nicht. Ja, also hier gibt es viele praktische Probleme, die wir sehen mit den Holzhackschnitzeln und dem ermäßigten Steuersatz. Also da müssen wir mal gucken, wie das dann auch tatsächlich von der Finanzverwaltung in der Praxis gelebt wird. Ja, und dann als Abschluss nochmal das BMF. Am 17.07. wurde ein Schreiben zu den einkommensteuerlichen Pflichten des Zwangsverwalters herausgebracht. Also wenn Sie Zwangsverwalter sind oder jemanden aus dem Bereich beraten, da gibt es also ein umfassendes neues Schreiben zu den einkommensteuerlichen Pflichten. Ja, dann kommen wir auch schon zu unseren aktuellen Urteilen und zu einem aktuellen Urteil, bei dem ich selber in Hannover beim niedersächsischen FG dabei war. Es ging um den Handel mit sogenannten NFT, Non-Fungible Tokens. Das sind Bilder, Kunstwerke, die eben elektronisch auf Blockchains vorhanden sind und mit denen tatsächlich eben sehr rege gehandelt wird. Es handelte sich hier um einen inländischen, einen deutschen Händler, der dann diese Bilder verkauft hat. Und es bestand die Frage aus umsatzsteuerlicher Sicht, ist dann das Ganze umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig in Deutschland und ist dann auch der Regelsteuersatz anzuwenden oder handelt es sich vielleicht um Kunstwerke, wo nur 7% gegeben sind? Das FG in Hannover hat sich das ja relativ genau angeguckt und wir haben lange mit denen diskutiert. Man kam dann also aber als Gericht am Ende dazu, das Ganze ist in Deutschland umsatzsteuerbar und voll umsatzsteuerpflichtig, auch mit 19%. Die sind dann hier anzuwenden. Aber, und das war das Spannende an dem Urteil, solange Unklarheiten über den Leistungsort bestehen, und das ist hier so, als Händler weiß ich nicht, wenn ich über eine Blockchain etwas verkaufe, an wen ich verkaufe, ist es ein Unternehmer, ist es nicht Unternehmer und vor allem, wo sitzt denn eigentlich derjenige? Hier kann dann geschätzt werden. Das Finanzamt ging natürlich davon aus, dass 100% Leistungsort in Deutschland war und dann meinte das niedersächsische FG, nein, das kann man hier so nicht sehen und kam am Ende zu einer Schätzung von 50-50, also 50% im Ausland, 50% in Deutschland, so dass dann eben auch nur in 50% der Umsätze in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig waren. Die Revision ist zugelassen. Da müssen wir dann noch mal schauen, weil im Augenblick, während wir das hier aufzeichnen, die Revisionseinlegefrist noch läuft, wer denn tatsächlich dann am Ende die Revision dann einlegen wird. Das ist das Urteil des niedersächsischen FG vom 10. Juli 2025, Aktenzeichen 5K26 aus 24. Dann zu einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, relativ aktuell. Das kam gerade hoch. Da war so die Berichterstattung darüber aus meiner Sicht so ein bisschen zweifelhaft. Es ging mal wieder um das besondere elektronische Steuerberater-Postfach BEST. Ein paar Vorworte dazu. Wenn wir heute, befinden uns gerade im Jahre 2025, mit den Finanzgerichten kommunizieren, müssen wir das BEST nutzen. Alle Schriftsätze sind über das BEST einzureichen. Wer noch kein BEST hat, bitte dann möglichst schnell auch noch das Postfach einrichten. Das kann auch berufsrechtliche Konsequenzen haben, wenn man nach so langer Zeit das noch nicht eingerichtet hat. So, kommen wir mal zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Da ging es noch um die Zeit, als das BEST eingeführt worden ist, nämlich am 01.01.2023. Da haben die Steuerberater entsprechende Informationsschreiben bekommen, Registrierungsbriefe, mit denen man sich dann erst dieses BEST einrichten konnte. Es wurde suggeriert, dass wenn ich erst diesen Brief habe, muss ich dann auch das BEST einrichten und bis dahin könnte ich dann auch noch Schreiben an das Finanzgericht per Fax senden, so wie ich es bisher immer gemacht habe. Und erst wenn ich es dann eingerichtet habe, müsste ich dann das BEST nutzen. Viele Finanzgerichte haben gesagt, ja, wie kannst du dich denn auf so eine Aussagen verlassen? Du hättest doch die Möglichkeit gehabt, ab dem 01.01.23 die sogenannte Fastlane zu beantragen, dass du schneller an dein Best kommst, an diesen Registrierungslink und dass du dann eben dann auch in der Lage warst, elektronisch Schreiben einzureichen. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, naja, also diese Ansicht, und es ging natürlich jetzt wieder mal um Einzelfall eines Finanzgerichts, das passt dann doch nicht so ganz. Woher sollte der arme Steuerberater wissen, dass er das wirklich machen muss? Es wurde immer suggeriert, ich kann auf den Brief warten und muss erst dann über das BEST meine Schreiben einreichen. Und von daher hat dann jetzt für diesen Einzelfall das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht das, liebes Finanzgericht, dann auch nicht. Und hat jetzt erstmal die Möglichkeit eröffnet, dass der Kläger wieder prozessual weitermachen kann. Aber wie gesagt, in der grundsätzlichen Nutzung des BESTs bestehen keine Zweifel.
Sagst du noch das
Das war
Aktenzeichen?
Ja, genau, klar. Das war das Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23. Juni 2025, Aktenzeichen 1 BVR 1718 aus 24. Kommen wir mal wieder zum FG Düsseldorf. Die hatten über ein Grundstück und die Bewertung des Grundstücks zu entscheiden. Hier gab es Bodenrichtwerte einmal für Land- und Forstwirtschaft. Lag so um die 5 Euro, beziehungsweise ein ja, bebaubares Baugrundstück von 90 Euro pro Quadratmeter. Und das Finanzamt hat sich natürlich die 90 Euro für die Bewertung dann gerne geschnappt, weil die meinten, da hätte man ja auch bauen können auf dem Grundstück. Tatsächlich war das Ganze aber noch als land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgewiesen worden und damit hat das FG Düsseldorf gesagt, da kannst du jetzt Finanzamt dann irgendwie auch nicht aussuchen, was da nochmal alles passieren könnte. Wenn es dann eben land- und forstwirtschaftliche Fläche ist, dann muss ich auch den Bodenrichtwert der landwirtschaftlichen Fläche anwenden, dann eben hier in diesem Fall dann die 5 Euro. Und von daher war es gut, dass dann auch der Steuerpflichtige hier geklagt hat. Das ist das Urteil des FG Düsseldorf vom 22. Mai 2025, Aktenzeichen 11K 2040 aus 24. NZB ist anhängig, die Nichtzulassungsbeschwerde unter dem Aktenzeichen beim BfH Römisch 2 B50 aus 25. Also da müssen wir mal gucken, ob dann der BfH die Nichtzulassung dann auch tatsächlich annimmt. Ja, und dann kommen wir zu dir, Steffen, mit einem
Genau.
spannenden Urteil.
Ich habe zwei Urteile mitgebracht. In dem ersten Fall ging es um eine Pflegehilfskraft, die hat sich den Unterarm tätowieren lassen. In der Folge entzündete sich diese tätowierte Stelle. Klägerin war mehrere Tage krankgeschrieben, aber die beklagte Arbeitgeberin hat die Entgeltfortzahlung abgelehnt. Zu Recht, sagt das LAG Schleswig-Holstein, denn die Arbeitnehmerin hat die Erkrankung selbst verschuldet. Das Tätowieren lassen ist eine Körperverletzung, in die man einwilligt Und Entzündungen in diesem Bereich treten bis zu 5% häufig auf. Das heißt, sind also durchaus absehbar. Und in diesem Fall gibt es eben keine Entgeltvorzahlung. Das ist die Entscheidung des LAG Schleswig-Holstein vom 22. Mai 2025 zum Aktenzeichen 5SA 284A aus 24. Und dann habe ich noch eine Entscheidung aus dem Zivilprozessrecht mitgebracht. Was war passiert? In einem landgerichtlichen Verfahren ging es um die Zahlung von Mieten. Das Gericht hat einen Urteilsentwurf versandt, allerdings versehentlich, nachdem die Beklagte zur Zahlung verurteilt werden sollte. Die fand das überhaupt nicht toll und hat einen Befangenheitsantrag gestellt, den das Landgericht abgelehnt hat. Auf die Beschwerde hin hat das OLG Frankfurt die Befangenheit bestätigt. Denn es geht nicht darum, ob der Richter befangen ist oder sich selbst für befangen hält. Es geht einzig und allein darum, wie das nach außen hin erkennbar ist. Und eine Partei kann durchaus den Anschein oder den Eindruck bekommen, das Gericht ist schon vorentschieden, wenn es einen solchen Entwurf schickt. Also, anderer Richter, neues Spiel. Das war die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 4.6.2025, Aktenzeichen 9W13 aus 25. Und jetzt, glaube ich, hast du noch ein Urteil, oder?
Nö, wir sind jetzt schon durch,
Ach, wir
Steffen.
sind durch. Okay, alles
Ja,
klar.
freut mich sehr. Wir gehen jetzt erstmal 2 Wochen in Sommerpause, nicht wahr? Und dann
Genau.
hören wir uns alle hoffentlich Mitte August wieder. Freue ich mich sehr darauf, Steffen, und dir
Ich
erstmal
auch.
eine schöne Sommerzeit.
Wünsche ich dir auch, Dietrich. Tschüss.
Danke. Tschüss.